Fritz. Podcast.
Markus Richter. Trackback.
Und wenn ich groß bin, dann möchte ich auch gerne mal so einen Patentstreit gewinnen. Ich glaube, das lohnt sich wirklich. Guten Abend. Hier bei Trackback auf Fritz, der Show mit Internet und so, zu der ich euch recht herzlich willkommen heiße. Und wo wir uns heute mit zwei Problemen beschäftigen, die Menschheit im Netz schon seit Urzeiten hat und für die es jetzt neue Lösungsansätze gibt. Mal schauen, ob das klappen kann. Das eine ist ein Nachrichtendienst, ein Messenger-Dienst, also sowas wie SMS, WhatsApp, Twitter-Direktnachrichten, wo ja immer so ein bisschen das Problem ist, also man kommuniziert darüber sehr, sehr, sehr privat und der Anbieter hat das dann auch immer und so. Und dann gibt es Leute, die sagen so, pass auf, wir bauen das jetzt in Datenschutz. Also so, dass ihr da euch keine Sorgen um eure Daten machen müsst, behaupten die zumindest. Und erklären bei uns nachher in der Sendung auch, wie sie sich das Ganze vorstellen. Das andere ist, im Internet gibt es unglaublich viel zu lesen, tausende von Artikeln jede Minute und irgendjemand müsste das mal raussuchen. Es gab immer wieder viele Ansätze, wo Leute gesagt haben, hier wirf mal deinen Twitter-Account rein, dann sagen wir dir, was für Artikel du magst. Jetzt gibt es wieder einen neuen Dienst, der ist Jones und der versucht auch genau dasselbe. Der sagt, log dich bei uns ein, leg dir einen Account an, mach ein Profil und dann sagen wir dir, was du liest und was du nicht magst. Und wie das funktionieren soll, auch das erfragen wir heute hier in der Sendung. Natürlich gibt es noch viel mehr, zum Beispiel auch ein bisschen Netzmusik, das heißt Musik, die ihr euch einfach so runterladen könnt, weil sie unter Creative Commons Lizenz steht und das heißt, ihr dürft sie haben und auch weitergeben, ohne dass euch jemand verknackt. Und die erste kommt von Rootbot und das ist jemand ganz Besonderes, weil der etwas perfektioniert hat. Und zwar die Verbindung zwischen Pop und Elektro. Das ist zwar tierisch angesagt, diese Verbindung, aber das können nicht wirklich viele, weil kaum ist es etwas zu viel Elektro, macht es keinen Spaß mehr. Ist es zu viel Pop, wird es so eine Art Schlager und schmierig und keiner will es mehr hören. Aber Rootbot ist ein schwedischer Produzent und der kann das, wie gesagt, richtig gut und er stellt seine Musik auch noch kostenlos ins Netz. Als Netzmusik könnt ihr sich runterladen. Den Link gibt es im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de. Und eine Kostprobe gibt es jetzt hier. Rootbot mit San Francisco.
Oh,
Trackback.fritz.de ist das Blog zu dieser Sendung. Da findet ihr einen Link zu diesem Song. Das ist Rootboard mit San Francisco gewesen.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Bringen wir euch in jeder Woche ein paar kurze Meldungen, über die wir gestolpert sind und von der wir dachten, die solltet ihr euch vielleicht auch durchgelesen haben sollen, unter Umständen eventuell, wenn ihr sie gehört habt, und zwar hier im Radio, präsentiert von Wayne Schlegel. Und es geht heute um Passwörter, eine seltsame Art der Kontaktaufnahme und einen richtig schweren Streit.
Seit Monaten streiten sich Apple und Samsung, wer beim Bau von Smartphones und Tablets mehr Patente verletzt hat. Jetzt hat Apple von einem US-Gericht Recht bekommen. Danach soll Samsung 1,05 Milliarden Dollar Schadensersatz an Apple zahlen. Das Urteil wird sicher über die USA hinaus Konsequenzen haben, denn der Patentstreit zwischen Apple und Samsung tobt auch bei uns und könnte letztlich bedeuten, dass auch andere Hersteller von Android-Geräten von Apple verklagt werden. Auch die Firma Groupon hat in der vergangenen Woche verloren, und zwar an Ansehen. Felix Schwenzel veröffentlichte in seinem Blog einen E-Mail-Verkehr mit der Rabattfirma. Dabei ging es um eine nicht näher benannte Kooperation zwischen Groupon und Felix. Nachdem der genauer nachfragte, bekam er eine Antwort mit dem knappen Inhalt: fällt aus wegen ist nicht, weil der Junge Ahnung hat. Offensichtlich eine fehlgeleitete interne Mail, die aber sehr interessante Einblicke in die Kommunikationsstrategie von Groupon gibt. Falls euer Passwort immer noch MiezeKatze23 ist, wird es jetzt aber wirklich Zeit, das zu ändern. Falls ihr noch Motivation braucht, auf Ars Technica ist diese Woche ein Artikel erschienen, der ganz genau erklärt, wie selbst 16 Zeichen lange Passwörter relativ schnell entschlüsselt werden können. Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Dass dieser ausgeleierte Kalenderspruch immer noch wahr ist, zeigt eine Geschichte aus Spanien. Eine Rentnerin hatte ein wertvolles Jesus-Wandbild in Eigenregie restauriert. Wobei übermalt sicher der bessere Begriff wäre, denn das neue Jesus-Gesicht sieht aus wie ein plattgedrückter Pfannkuchen. Klar, dass die Schadenfreude groß war. Mittlerweile gibt es viele Parodien, in denen das Pfannkuchengesicht auftaucht und sogar schon einen eigenen Twitter-Account. Frauen, die mehr oder weniger leicht bekleidet auf den Ständen der Spielemesse Gamescom rumhängen, haben keine Ahnung, so zumindest das Vorurteil. Valerie vom Geek Sister Blog wollte das genauer wissen und hat auf der Gamescom Kurzinterviews mit Hostessen geführt. Die Antworten zeigen, dass das klassische Bild vom Messebabe vor allem deswegen überlebt, weil die Aussteller es so wollen. An den Hostessen liegt es nicht. Markus Beckedahl vom Blog Netzpolitik war von der Pöbelei in den Kommentaren so angenervt, dass er seinen Ärger in einem Artikel Luft machte und da sogar überlegte, die Kommentare ganz abzuschalten. Dieser Artikel löste eine breite Diskussion über das Thema aus. Jan Eggers fasst in seinem Artikel: Wir brauchen dringend neue Kommentarsysteme, in Klammern oder ein Wunder, verschiedene Möglichkeiten zusammen, Kommentare zu beeinflussen. Die perfekte Lösung ist leider noch nicht dabei, aber vielleicht habt ihr ja noch eine Idee.
Wenn ihr die habt, dann schreibt die bitte unter trackback.fritz.de in die Kommentare zum Blogartikel zu dieser Sendung. Aber benehmt euch. Bitte. In der letzten Woche war ja die Campus Party Europe, eine Veranstaltung, die eher so durchwachsenes Feedback bekommen hat. Aber es gab doch ein paar interessante Leute da, zum Beispiel Peter Bubestinger. Der ist jemand, der sagt, man kann Musik so, als wenn man so Band ist, an Sein vielleicht noch, auch produzieren, ganz alleine, mit Software, die frei ist, also Open Source Software, die kostenlos ist. Das ist möglicherweise der Vorteil für eine Band. Und so jetzt hat Open Source Software ja auch so einen durchwachsenen Ruf, deswegen habe ich mich mal mit ihm getroffen und wollte dann als erstes von ihm wissen, wie kommt man jetzt überhaupt auf die Idee, dass man jetzt seine Band unbedingt noch mit Open Source Software produzieren muss?
Ich habe immer schon Software gemacht, weil ich immer schon vom Rechner gesessen bin, seit ich klein bin, und habe dann halt Musik gemacht, und dann kennt man sich halt auch mit Software aus, dann kennt man sich mit Lizenzen aus, und dann irgendwann kamen diese beiden Bereiche zusammen und dort bin ich jetzt.
Und du hast also, oder ihr habt eine CD produziert, die auch, sagt ihr zumindest, den Ansprüchen genügt, ein ordentliches Mastering. Was braucht man denn alles dafür für Software?
Gar nicht so viel eigentlich. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich ein GNU-Linux-System verwende, dann man braucht die Engine, die sich darum kümmert, dass das Audio-Routing passiert, in dem Fall Jack, dann eine Digital Audio Workstation, mit denen ich die Tracks aufnehmen kann, dann Effekt-Plugins, so für Hall, Kompressor, sonstiges, damit ich halt den Sound verändern kann, und dann zum Schluss eben noch etwas fürs Mastering, wo ich dann so Sachen habe wie Multiband-Kompressor und Limiter. Das war's dann eigentlich fast an Software.
Okay, das sind also sozusagen so bestimmte Effektarten, die man als Zusatzsoftware kaufen kann. Digital Audio Workstation, was die meisten wahrscheinlich nicht wissen, ist keine Hardware, sondern auch eine Software. Was hast du da benutzt?
In dem Fall habe ich Audio verwendet. Und nicht Audacity. Viele Leute kennen Audacity und ich finde Audacity ist nett, aber so richtig zum Aufnehmen im Studio oder irgendwas ist einfach wirklich Audio absolutes State-of-the-Art-Tool. Und ich habe eben auch jahrelang in einem Studio gearbeitet. Ich weiß halt dadurch auch, was ich brauche, und habe dann Audio gefunden und das hat super funktioniert. Also das bin ich. Ach, du kannst alles damit machen.
Da wollte ich aber trotzdem nochmal nachfragen, also gerade wenn man Audacity kennt, das ja als Open-Source-Audio-Software bekannt ist, aber von der Bedienung her eher, sagen wir mal, suboptimal daherkommt. Mhm. Wie viel musstest du leiden, um das durchzusetzen mit der freien Software, tatsächlich bis zum Schluss zu arbeiten?
Also dadurch, dass ich beim Recording und also beim Aufnehmen und Mischvorgang fast alles mit der DAW-Software abspielt, verbringt mir die meiste Zeit in Audio. Das ist wirklich gut designt. Es ist auch von der School of Audio Engineering in Berlin, witzigerweise, die Entwicklung der GUI, so die letzten Ecken und Kanten raus, finanziert worden. Und da musste ich wenig leiden. Ein Problem war mehr beim Grafik-Layouting, was jetzt mit Audio nichts zu tun hat. Und holprige Dinge sind die Effektparameter einstellen, weil man ist zum Beispiel gewohnt, so die Kurve zu sehen, wenn ich einen Kompressor einstelle, über die meisten State-of-the-Art proprietären Plugins, habe ich ja in der grafischen Oberfläche einfach buntere Elemente, und da ist derzeit noch eher so, dass ich halt Zahlenwerte habe, was aber gut ist, weil dadurch gewöhnt man sich auch mehr an, wieder nach Gehör zu mischen.
Okay, hat also Vor- oder Nachteile. Würdest du trotzdem jetzt, wenn also eine Band sich möglicherweise nicht aus jetzt idealer Motivation dafür beschäftigt und einfach denkt so, hey, das ist für uns vielleicht einfach billiger, würdest du das empfehlen?
Den billiger Aspekt ist wirklich die Frage, wenn man nur aufgrund dessen, dass es billiger ist, das macht, gibt es wahrscheinlich relativ schnell den Punkt, wo man vielleicht gefrustet ist, weil man ist ziemlich allein da draußen noch. Und wo soll man hingehen, wenn man ein kleines Problem hat? Weshalb ich eben vorsichtig bin, wenn ich Leuten einfach nur sage, ja, nimm das, weil es ist gratis. Man muss sich schon ein bisschen mit Dingen auskennen. Das muss ich auch, wenn ich andere Programme verwende. Bei den anderen Programmen, die meisten Leute halt kennen, ist es so, dass sie etliche Hürden einfach auf sich nehmen, die da sind. Weil das machen ja alle. Und wenn sie sich nicht mehr auskennen, wenn sie irgendwo anstehen, dann können sie wo fragen oder wo nachlesen oder nachsehen. Und wenn man dann eben freie Software verwendet und irgendwas geht nicht oder irgendein Knopf ist nicht genau dort, wo man gerade gesucht hat, dann ist so, ja klar, ich hau den Hut drauf und lass das. Wenn man es einmal gesehen hat, ist das eine Angelegenheit von einer halben Stunde, dass man Studiorechner komplett aufsetzt. Ich habe es letztens einem Freund von mir gezeigt und es ist super einfach, wenn man weiß wie. Wenn man aber niemanden hat, den man fragen kann, kann schwierig sein.
Also es ist etwas, das muss man wirklich wollen. Da muss man auch die Gelegenheit und die Zeit und den Willen haben, sich einzuarbeiten. Aber dann kann es sich lohnen. Peter bat mich auch mal nach dem Interview nochmal genau darzustellen. Also es liegt natürlich nicht daran an der Software, dass es total geil wird, sondern auch an dem Fachwissen, was man da mitbringt. Das muss man sich halt erstmal anarbeiten. Jetzt wollen wir natürlich auch wissen, wie so eine Musik klingt, die man mit dieser Open-Source-Software produziert hat. Und deswegen hören wir jetzt einen Track von Peters Band. Die Band heißt X-Bloom und der Track, der so produziert wurde, heißt Cosmic Boy. Cosmic Boy von X-Bloom könnt ihr euch runterladen. Da gibt es auch noch viel mehr Musik auf der Seite der Band. Unter trackback.fritz.de findet ihr den Link. Seit ein paar Wochen tobt in den Netzabteilungen, wo es um so dieses kleinsozialen Micro-Networks geht, also Twitter ist der große Name da, ein kleiner Glaubenskrieg, denn die einen sagen, die Änderungen, die Twitter jetzt gerade durchführt, die sind ganz, ganz, ganz fürchterlich. Die anderen sagen, nö, ist doch gut für die Masse. Die einen sagen, es gibt diesen neuen Dienst AppNet, da muss man $50 zahlen, um mitzumachen. Dafür wird es nie passieren, was Twitter jetzt gerade mit uns macht, dass alles schlimmer wird. Die anderen sagen, das ist totaler Quatsch, ist genau dasselbe, nur ihr müsst $50 zahlen. All das, da schreiten sich die Experten. Ich habe deswegen gedacht, ich frage einfach mal jemanden, den ich in die Kategorie informierter User einpflegen würde. Also jemand, der sich darüber Gedanken gemacht hat, der dann auch für sich zum Beispiel die Entscheidung getroffen hat, diese $50 zu bezahlen, und frage ihm diese ganzen Sachen mal aus. Dieser jemand ist natürlich ein Blogger, er heißt Stefan Grund, und ich habe mit ihm gesprochen und wollte als allererstes von ihm wissen, was genau ärgert dich denn jetzt an diesen Twitter-Dingen, die da passieren?
Ja, mich stört halt dieser Paradigmenwechsel, den Twitter seit einiger Zeit vollzieht, und zwar war Twitter vorher so ein offenes, entwicklerfreundliches Unternehmen und verkommt nun immer mehr zu so einem Datensilo, ähnlich wie es Facebook ist, und errichtet diesen berühmten Walled Garden, diesen Schutzwall, um die von den Nutzern und Entwicklern erstellten Inhalte.
Wenn man sich das so durchliest, dann klingt es ja so, wie die machen das Entwicklern von anderen Programmen, also von außerhalb, schwerer auf die Daten zuzugreifen, davon was zu haben, haben aber nichts dagegen, dass man Daten reingibt. Das genau. Ist theoretisch also schlecht, aber hat das praktisch schon Auswirkungen für dich?
Ja gut, ich denke halt, jeder, der so einen Drittanbieter-Client benutzt, der hat halt das Problem, dass er jetzt in naher oder ferner Zukunft halt nur noch die offiziellen Kanäle von Twitter benutzen kann, also die offiziellen Apps oder die Webseite, und da wird man halt mit Werbung zugepflastert, was an sich ja nicht schlecht ist, aber ich finde halt also negativ, dass Twitter nun diese ganzen Entwickler benachteiligt, die die Plattform ja erst groß gemacht haben, und eigentlich ist es ja auch Twitters Alleinstellungsmerkmal gegenüber den anderen Social Networks, dass es so viele Drittanbieter-Apps gibt. Das gibt es ja beispielsweise für Facebook nicht so sehr.
Das könnte sich in Zukunft dann ändern. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, Werbung, das ist natürlich das Hauptproblem, weil Twitter will irgendwie Geld machen und versucht das über Werbung. Jetzt gibt es ein neues Unternehmen, AppNet, da wird die ganze Zeit drüber diskutiert. Die sagen, wir machen das irgendwie anders und ihr müsst aber $50 zahlen, um überhaupt mitzumachen bei einer Vorabversion dieses Dienstes. Kannst du mal kurz erklären, worum es da überhaupt geht?
Ja, also die Idee ist halt, dass dieser Service nicht werbefinanziert ist, sondern durch die Nutzer, die für ihren Account und ein Jahr Zugriff $50 bezahlen müssen. Und der Hintergrund ist der, dass der Entwickler oder der Gründer von AppNet, Dalton Caldwell, halt auch mit den jüngsten Entscheidungen von Twitter unzufrieden war und sich halt überlegt hat, man müsste halt eine Twitter-ähnliche Plattform aufziehen, hat darüber einen Blog-Eintrag geschrieben und bekam dazu so viel positive Rückmeldungen, dass er halt seine bestehende Firma umstrukturiert hat und gesagt hat, dann mache ich das halt. Und dann wurde halt von Mitte Juli bis Mitte August so ein Kickstarter-ähnliches Crowdfunding-Projekt gestartet, wo dann $500,000 gesammelt werden sollten innerhalb von dem Monat. Und dafür konnte man dann halt seinen Namen reservieren und die Alpha-Version testen. Und im Endeffekt haben sie, glaube ich, $800,000 zusammenbekommen. Und damit steht das Ding jetzt erstmal.
Kritiker sagen über diesen Dienst, das ist im Prinzip momentan nichts weiter als ein nachgebautes Twitter, und vor allem hat es auch dieselben Kritikpunkte, es ist nämlich sozusagen unter der Kontrolle einer einzelnen Firma, kann also einem wieder um die Ohren fliegen. Was hat dich trotzdem dazu bewogen, dass du sagst, okay, ich investiere diese $50?
Naja, eigentlich ist es ja auch so eine Einstellungssache. Ich würde halt auch gerne Gmail mit Geld beschmeißen, damit Google meine E-Mails nicht durchleuchtet und ich halt einfach den Service nutzen kann. Das ist halt so eine grundlegende Einstellungssache. Und wenn Twitter Pro-Accounts anbieten würde, mit denen ich dann halt die Drittanbieter-Apps benutzen kann und von mir aus auch keine Werbung sehen muss, würde ich das auch tun. Bietet Twitter aber nicht an und AppNet sagt halt, wir machen keine Werbung und wir sind entwicklerfreundlich. Und dann habe ich halt gesagt, okay, das möchte ich unterstützen, dann bezahle ich die $50.
Ich muss trotzdem nochmal nachfragen, weil da setzt du ja zwei Sachen voraus. Die erste ist, dass da auch genug Leute kommen, dass es genauso spannend wird wie bei Twitter. Ja. Und das zweite ist, dass es genauso vertrauenswürdig ist, dass die Leute also wirklich diesen Plan auch umsetzen.
Ja gut, das ist natürlich halt die Frage. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Leute Gutes im Schilde führen und dass das halt einfach klappt von dem Entwickler her, von der Entwicklerseite her.
Und der andere Teil war ja, dass sozusagen, da können Leute mitmachen, die dieses Geld bezahlen, was ja nicht allzu wenig ist. Und der große Reiz bei Twitter ist ja, dass ganz viele Leute da sind. Also da ist ja auch noch ein kleiner Haken vielleicht.
Genau, das Problem ist halt, dass die Einstiegshürde mit den $50 relativ hoch ist. Und Das ist auch ganz klar. Man bekommt wahrscheinlich nicht die ganzen Justin Bieber-Fans in das Netzwerk rein. Aber dafür sind halt im Moment sehr viele Entwickler da, die halt diese Plattform vorantreiben möchten. Und es gibt da schon, ich glaube, mittlerweile schon knapp 100 Apps oder so, die entwickelt werden. Und das sind halt im Moment, ist es halt wirklich noch so ein Entwicklerkreis, der da Dinge postet. Aber wenn da erstmal die Killer-Application entwickelt wird, dann könnte ich mir vorstellen, dass da halt auch der normale Nutzer sagt, ja okay, das ist vielleicht interessanter als Twitter, und dass dann da mehr neue Nutzer dazu kommen.
Jetzt nochmal deine Empfehlung an unsere Hörer. Würdest du sagen, man sollte sich das nur dann antun, wenn man selber sozusagen interessiert ist an solchen Dingen und auch so von der Technik ein bisschen Ahnung hat und beurteilen kann, was ist? Oder solltest du sagen, da soll jetzt jeder hin und unbedingt diese $50 investieren?
Ja, ich würde sagen, erstmal sollte man das vielleicht im Auge behalten und sehen, was da für Entwicklungen noch getätigt werden. Aber wenn man nur annähernd unzufrieden ist mit dem, was Twitter da gerade macht, dann sollte man sich vielleicht überlegen, die $50 tatsächlich da zu investieren. Weil dann wird das Projekt natürlich auch immer größer und wahrscheinlich auch besser.
Sagt Stefan Grund, der sich mit Twitter und AppNet beschäftigt hat, hat dazu auch Blogartikel geschrieben. Die könnt ihr euch gerne nochmal ausführlich und selber durchlesen. Link dazu gibt's kostenfrei im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de. We'll be right back.
Das belgische Netlabel Muff ist ein ganz kleines Elektro-Netlabel, das sich aber nach und nach einen festen Platz in der Netlabel-Welt erarbeitet hat. Und die machen verschiedenes Zeug, also die machen mal so Elektro, mal House, manchmal auch so Zeug, das echt schon ganz knapp an der Grenze zum schlimmen Dorfbums-Techno ist. Aber es macht dann doch immer irgendwie Spaß. Letzter neuer Release, der auch Spaß macht, ist von Chemdust. Der hat eine EP rausgebracht, die heißt Move. Da gibt's nur zwei Tracks drauf. Move nämlich und den hier gehörten Oh Baby. Wenn ihr euch die runterladen wollt oder noch mehr elektronische Musik vom Muff hören wollt, kein Problem. Im Blog zu dieser Sendung findet ihr alle Links.
Fritz. Podcast. Markus Richter, mein Fritz.
Und ich fände ja so ein richtig sicherer Messenger, das wäre schon eine echt gute Sache. Guten Abend. Es gibt ja mittlerweile viele, viele Dienste, die es erlauben, so SMS-artige Nachrichten hin und her zu schicken. Also Apple hat sein eigenes iMessage, ganz groß ist WhatsApp, dann gibt's noch Kick und noch viele andere kleine Dinge und alle haben so mehr oder weniger Probleme und es gibt immer Bedenken und die sind nicht zuletzt auch deswegen da, weil es da häufiger um Datenschutz geht. Jetzt haben sich Leute hingesetzt, die haben gesagt, wir machen das jetzt, wir machen das besser und haben etwas entworfen, das Skunkit heißt und das soll ein Messenger mit Werten sein, wie es ganz pompös auf ihrer Webseite heißt. Es sind zwei Leute, Lukas und Simon Braun, die das Ganze entwickeln wollen. Wie gesagt, so ein Messenger und den Rest wollte ich dann bei ihnen mal selber fragen. Ich habe also mit ihnen gesprochen und wollte als erstes dann von ihnen wissen, okay, es gibt also diesen Messenger, da kann man zwischen zwei Leuten Nachrichten austauschen. Wie genau soll denn da jetzt dieser Datenschutzaspekt, den ihr so in den Vordergrund stellt, realisiert werden?
Also der erste Datenschutzaspekt ist natürlich, dass man nur einen Benutzernamen angeben muss. Man muss keine E-Mail-Adresse angeben und auch kein Geburtsdatum oder sonst irgendwelche personenbezogenen Daten. Und damit stellen wir schon mal sicher, dass wir auch keine Daten außer den Nachrichten von Benutzern sammeln. Damit wird der Datenhandel an sich schon mal recht schwierig, ohne personenbezogene Daten. Hinzu kommt, dass die Nachrichten, die verschickt werden, nur so lange auf unserem Server liegen, bis die verschickt worden sind, also bis sie empfangen worden sind. Und damit nehmen wir uns selbst die Möglichkeit, Datenhandel zu betreiben. Unabhängig davon, dass wir da strikt dagegen sind.
Das heißt aber auch, dass sozusagen die Nachricht immer nur von einem Gerät empfangen werden kann. Und wenn sie da drauf ist, ist sie sozusagen nicht mehr im Netz verfügbar.
Genau. Und wenn man aber mehrere Geräte hat, dann wird es auch auf alle Geräte übertragen. Also wenn ich jetzt mit meinem Skunkit-Account auf meinem Computer habe, auf meinem iPhone habe und vielleicht noch auf meinem Android-Handy, ich kriege die Nachrichten auf alle drei Geräte. Und wenn sie eben auf allen drei Geräten dann sind, dann löschen wir sie und ja, genau, dann sind sie für uns nicht mehr einsehbar oder sonst für irgendwen nicht mehr einsehbar. Die sind dann im Internet nicht mehr zu finden.
Jetzt habt ihr euch dafür entschieden, die Nachrichten sozusagen so schnell wie möglich zu löschen. Ihr hättet sie ja auch einfach komplett verschlüsseln können. Warum habt ihr euch nicht dafür entschieden?
Wir verschlüsseln, also SSL-Verschlüsselung bis zur Datenbank, aber die Datenbank wird nicht zusätzlich verschlüsselt. Ganz einfach aus dem Grund, weil es sehr aufwendig ist und dadurch viel langsamer werden würde. Aber eure Nachrichten, oder beziehungsweise für die Nachrichten von den Leuten, die Skunkit verwenden, sind komplett geschützt, eben bis sie bei uns auf dem Server sind und unsere Server sind natürlich für Zugriffe von außen komplett geschützt. Also man könnte nicht mal zu unserem Server, wo unsere Datenbank liegt, von außerhalb eine Verbindung herstellen.
Okay. Jetzt hat man außerdem, wenn man es um solche Anwendungen geht, ja immer die Idee, am besten ist der Code Open Source, so sich das jeder angucken kann, wie das funktioniert, um nachzuvollziehen kann, ob wirklich sicher ist. Ist euer Code Open Source?
Nein, unser Code ist nicht Open Source, auch aus verschiedenen Gründen. Zum einen haben wir ein komplett eigenes Protokoll entwickelt, damit eben die Nachrichten möglichst schnell verschickt werden können. Und unser Protokoll, das haben wir sehr lange daran eben ausgeklügelt und tun das eben weiterentwickeln. Und würden wir das öffentlich zugänglich machen, sage ich mal, dann würde ja gleichzeitig auch die Möglichkeit entstehen, dass eben andere Menschen versuchen können, unseren Server mit diesem Protokoll zu konfrontieren. Und es würde unsicherer werden dadurch im Moment.
Aber was ihr da macht, das nennt man auch Security through Obscurity. Das heißt, es soll dadurch sicher sein, dass keiner weiß, wie es funktioniert. Man kann es aber doch irgendwie nachvollziehen oder nachbasteln. Das machen ja auch Leute. Warum, oder habt ihr mal überlegt, das jemand zu zeigen, der den Code irgendwie nochmal gegenliest?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall eine Option und es ist auch nicht gesagt, dass wir nie Open Source werden. Nur momentan ist es einfach so, dass es wir noch nicht genau wissen, wie wir das koordinieren können und organisieren können, dass es mit dem Open Source funktioniert. Unter anderem auch, weil das ja eine Dienstleistung ist, die wir anbieten und nicht nur den Source Code. Und ein Teil von Skunkit eben davon lebt, dass es nur über einen Server läuft. Das ist nicht wie andere Applikationen, wo jeder dann seinen eigenen Server aufsetzen könnte. Darauf ist es einfach nicht ausgelegt. Deswegen wissen wir noch nicht genau, ob es Sinn macht und wie wir das koordinieren können, dass der Code Open Source wird.
Okay, beim Code muss man euch also vertrauen. Da kommen wir direkt zur nächsten Frage. Wer seid ihr denn eigentlich, die dieses System entworfen haben?
Ja, also wir sind zwei Brüder aus Herrenberg und das Projekt hat sich aus verschiedensten Überlegungen entwickelt und wir sind beide keine gelernten Programmierer, sondern haben uns das selber beigebracht. Ja.
In nächtelanger Arbeit. Also wir programmieren halt, ja, gerade die letzten Wochen haben wir wirklich jetzt auch in der Beta-Phase. Wir stehen morgens auf, wir programmieren, bis die Sonne untergeht oder beziehungsweise manchmal auch, bis sie wieder aufgeht. Und dann haben wir ein paar Stunden geschlafen, dann ging es weiter. Also man kann dank dem Internet eben sich sehr viel selber beibringen. Und dann viel üben, viel lesen, wie gesagt, gerade so Dinge wie SSL verschlüsseln und so weiter. Ja, unser Code ist nicht Open Source, aber solche Dinge sind uns eben auch unheimlich wichtig, dass es dann trotzdem verschlüsselt und sicher ist. Also man kann ganz viel lesen, ausprobieren. Ich habe zum Beispiel auch einen Freund, der IT studiert und dann kann ich den mal was fragen oder ihn mal was testen lassen oder so. Und so schlägt man sich da durch, sage ich mal.
Was sind denn die Zukunftspläne jetzt für Skunkit?
Die Zukunftspläne für Skunkit sind, ich meine, wir entwickeln es jetzt für iOS. Als nächstes folgt Android, Mac und ich werde die Linux-Variante programmieren, eben auch ein Client, damit man das dort auch verwenden kann. Das ist so das, was als nächstes ansteht. Und ich sag mal, wir wachsen so schnell, wie unsere Einnahmen wachsen. Also unsere Idee ist ja, dass wir uns eben über Sponsoren finanzieren, nicht durch Werbung, eben nicht durch den Datenhandel, wie das eben ja leider gemacht wird, oder personalisierte Werbung. Das wollen wir alles nicht, sondern wir wollen eben, dass jemand sagt, hey, ich finde Skunkit so klasse, ich muss da nur meinen Benutzername angeben und kann dann mit meinen Freunden in Kontakt bleiben, dass ich den, weiß ich nicht, in der iOS-App, zum Beispiel gibt es dann In-App Purchase, das heißt, das kann man dann zum Beispiel 79 Cent spenden und so weiter und so fort. Und wir haben schon in der Gründung einfach darauf Wert gelegt, unsere Ausgaben möglichst gering zu halten. Also das bedeutet, wir haben immer geschaut, wo können wir sparen, wie legen wir es aus, dass möglichst lange unsere Server laufen können. Also wir arbeiten im Moment auch komplett, ohne uns ein Gehalt auszuzahlen. Und ja, wie gesagt, umso mehr Geld da eben reinkommt, umso schneller können wir wachsen. Und dann wird man sehen, wie sich es entwickelt. Wer weiß, vielleicht ist Skunkit irgendwann eine Riesenfirma und keine Zwei-Mann-Brüder-Unternehmen mehr.
Zumindest eine sympathische Idee, die ihr euch gerne schon mal angucken könnt, wenn ihr schon ein iOS-Device habt. Dann könnt ihr nämlich Zugang zur Beta beantragen auf der Seite zu Skunkit. Und den Link dazu gibt es im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de. Silence is Sexy. Das ist eine von diesen lustigen Erfolgsgeschichten der Netlabel-Musik. Das sind holländische Indie-Musiker, die haben ihr erstes Album ganz normal rausgebracht. Das hat sich auch ganz okay verkauft. Dann haben sie es aber nochmal ins Netz gestellt für umsonst und sind überrannt worden. Ja, also weltweit wird deren Musik jetzt gehört. Seitdem veröffentlichen sie alle Musik auf Jamendo.com. This is Our Start, den Song, den wir hier gehört haben, natürlich auch. Also los ins Blog zur Sendung und einfach die Musik runterladen, wenn sie euch gefallen hat. So, wir haben jetzt gerade schon ein größtes Problem im Netz, zumindest den Ansatz kennengelernt, um das zu klären. Das ist, endlich mal einen sicheren Messenger zu haben. Wir kommen jetzt gleich zum zweiten und der geht so. Ihr könnt ja, wenn ihr irgendwas spannend findet, das abonnieren oder in einem RSS-Feed alle Blogs versammeln oder bei Twitter den Leuten folgen, die was bloggen. Und dann habt ihr zumindest die Blogs oder Nachrichtenseiten, wo was Interessantes passiert. Dann müsst ihr aber die einzelnen Artikel immer noch davon unterscheiden, sozusagen, sind die jetzt interessant oder nicht. Jetzt gibt's also schon seit langem den Wunsch, könnte nicht mal einer was entwickeln, der mir wirklich sagt, dieser einzelne Artikel, der ist super für dich. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist Jones genauso ein Dienst, da wurde berichtet in der letzten Woche von und deswegen habe ich Christian Kulas, einen von den Machern von Jones und der Kopf dahinter angerufen und ist jetzt am Telefon. Hallo und guten Abend.
Hallo Markus.
So, jetzt seid ihr ja nicht die Ersten, die versprechen, wir sagen dir ganz genau, welcher Artikel interessant ist. Ihr sagt jetzt aber, ihr wollt das wirklich hinkriegen. Wie wollt ihr das denn machen?
Ja, also bei Nachrichten hast du ja mehrere Probleme. Früher war es ja so gewesen, dass die Leistung vor allem ein Problem für die Leute war, für die Gründer war, die so ein Projekt eben machen wollten. Du brauchst eine Menge Arbeitsspeicher, du brauchst eine Menge CPU-Power und so weiter. Dann hattest du beispielsweise auch nicht die Endgeräte dafür. Du brauchtest Smartphones, gab es zum Beispiel vor 10 Jahren noch nicht, oder Tablet-PCs und so weiter. Die Vielfalt des Internets, die Blogs und so weiter, die haben sich auch in den letzten paar Jahren eigentlich erst entwickelt. Und das gab es früher alles noch nicht. Und das waren so die Probleme unserer Vorgänger gewesen.
Naja, also das Problem habe ich eher, war mit der großen Datenmenge überhaupt klarzukommen und mal einen guten Algorithmus zu finden, überhaupt sagen zu können, sicher, okay, diese Person mag jetzt diesen Artikel.
Ja, das ist, wie gesagt, ein Problem, was eigentlich auf die Leistung zurückzuführen ist, weil die Technologie vor 10 Jahren aber noch nicht so weit gewesen ist.
Was? Da muss ich aber kurz unterbrechen. Du willst wirklich sagen, dass alleine die Rechenpower daran schuld ist, dass wir bis jetzt noch keinen Service hatten, der unsere Nachrichten gut raussuchen konnte?
Ja, ein anderer Grund ist natürlich auch die Datenmenge und so weiter. Google hatte ja schon vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren eine riesige Menge an Daten aggregiert und so weiter. Aber die Fülle, die wir heute haben, die gab es ja damals noch gar nicht. Und diese Informationsüberladung ist genau deswegen heute ein größeres Problem denn je. Und die Materie an sich ist ja auch problematisch. Also man hat ja bei Nachrichten, die man jetzt personalisieren möchte, so nennen wir das, da hat man ja das Problem des Cold Starts beispielsweise. Nutzer meldet sich gerade neu an und du kennst ihn ja erstmal gar nicht. Und dann musst du erstmal über ihn was erfahren, in Erfahrung bringen und von ihm lernen. Du musst also eigentlich ein System bauen, was ihn beobachtet. Und das war bisher so das Problem gewesen.
Und wie macht ihr das?
Wir machen das dadurch, dass wir eine Erweiterung anbieten, die kannst du im Browser installieren und die verfolge ich dann quasi im Hintergrund. Also du kannst genau sagen, welche Seiten du eben beobachtet haben möchtest und wenn du dann auf dieser Seite einen Artikel liest, dann wird es an uns geschickt und wir lernen dann im Hintergrund von dir. Und die anderen Konkurrenten, die sich bisher daran probiert haben, also gerade in letzterer Zeit war es eher so gewesen, dass sie die sozialen Netzwerke sehr stark fokussiert haben. Mhm. Das heißt, da wird dann geguckt, okay, der Nutzer hat jetzt diesen Artikel geliked oder er hat diesen Artikel geshared und was für eine Aussage ist das jetzt? Was kann man daraus jetzt schließen?
Und, aber sagen, ihr beobachtet jetzt, was ich gerade lese, was manche Leute schon gruselig finden, aber gut, dann wisst ihr also, was ich in der Vergangenheit toll fand. Wie wisst ihr denn daraus, was ich in der Zukunft toll finde?
Ja, das ist nämlich die Sache. Also man kann da zwei Varianten wählen. Also das Ganze nennt sich ja maschinelles Lernen. Und da kann man einerseits inhaltsbasiert vorgehen, dass man sich genau jeden einzelnen Artikel anguckt und dann überprüft, was steht da jetzt drin. Oder man kann eben gucken, welche Nutzer haben welche Artikel zusammen gelesen und kann daraus dann schließen, welche Artikel gut zusammenpassen.
Okay, also so eine Mischung sozusagen aus Algorithmus, also wirklich Rechenkraft und doch so ein bisschen sozial auch. Jetzt ist ja die andere Sache bei so einem Angebot immer, das muss ich ja auch finanzieren früher oder später. Wie ist da euer Plan?
Genau, also es gibt da den Plan, dass wir ein Exist-Stipendium beantragen und falls jetzt jemand zuhört und das denkt, dass das dafür interessant sein könnte, dann sollen sie sich einfach mal bei der TU Darmstadt melden. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man es über Crowdfunding macht. Wir haben im Moment eine Kickstarter-Kampagne am Laufen und wenn jemand Interesse an diesem Projekt hat, dann kann er da gerne ein bisschen Geld investieren. Dann gibt es natürlich auch den klassischen Weg, dass man das über Business Angels macht oder über Beteiligungsgesellschaften und sich dann dort Kapital reinholt.
Und aber es gibt ja so Dienste, die sind ganz beliebt, weil sie Geld für ihre User kosten. Und da sagen zumindest die Nerds so, hey, das ist total super. Also Instapaper oder Pinboard, die sagen, hier, gib mir einfach einmal eine kleine Summe und dann ist es super. Habt ihr sowas auch mal überlegt?
Ja, wir haben sowas auch überlegt, aber das kannst du halt nicht am Anfang machen. Das kannst du eigentlich erst dann machen, wenn du schon so ein bisschen im Markt etabliert bist und wenn du dann die gewisse Marktmacht hast. Und dann kannst du auch Angebote machen, wie zum Beispiel Evernote, dass du dann Premium-Angebote machst und den Nutzern einen großen Zusatzwert bietest, dadurch, dass du eigentlich schon so ein komplexes System aufgebaut hast. Und das können wir halt im Moment noch nicht machen, aber wir haben uns das natürlich auch für die Zukunft überlegt und wir wollen es auch machen.
Okay, und was ist der konkrete nächste Schritt? Was passiert morgen bei euch? Na gut, sagen wir Montag.
Ja, also wir versuchen jetzt so viele Nutzer wie möglich zu sammeln und dann versuchen wir mit den Nachrichtenagenturen darüber zu reden, weil wir mit denen zusammenarbeiten wollen. Mhm. Wir wollen mit den Nachrichtenagenturen zusammenarbeiten und dann mit den Nachrichtenagenturen eben für die Nutzer ein besseres Angebot an Artikeln schaffen und an Nachrichten schaffen.
Hört sich zumindest spannendes an und könnt ihr auch gerne ausprobieren. Unter Jones kann man sich nämlich einen Account zulegen und es gibt auch Apps dafür. Link dazu findet ihr im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de.
Was chilling in class with a magazine open, tripping, staring at that ass, and think I fell in love, or maybe it's the grass, and thinking to myself, we could forget about your past, see, I wouldn't care if you were a prostitute, that you hit every rapper that you ever knew, see, it wouldn't matter, we let them blogs chatter, see, I love your whole swagger, and I know you like rappers, so let me know, I'm trying to find what you're open to, I kiss both lips, I got pipe for the both of you, fantasize about you so long, now I'm hoping to try and get you home and put it down like I'm supposed to do, yeah, and see I'm trying to get close to you, I'm just being real cause I ain't found nobody dope as you, dreams of fucking the bad stripper bitch, turn superstar chick, swagged out super rich, she ain't a gold digger. Why she only fuckin' rappers then? Go figure. Low bank account, you ain't getting laid. If you fuckin' with this girl, then you better be paid. Know why? Take too much, believe me. From what I heard, she got a baby by Yeezy. Somebody even told me that she fucked with Amari. Leave the club and drive off in somebody's Ferrari. Heard she used to fuck with Fabulous and Wiz. Or at least that's what the tabloid says. You the baddest in the game, baddest in the biz. And if I ever met you, I will tell you what it is. See, the only person I can see myself with is you, Miss Rose. But I'm trying to make you missus. A top notch fee, you set a bar for these bitches. And I flip the fuck out when world stars. Star League pictures. I'm just playing, but I'm saying.
Bei Fritz. Wir finden ja neue Musik total toll und Jeezy ist uns bei Trackback durch seinen 50er-Jahre-Rap aufgefallen. Ja, okay, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber es beschreibt tatsächlich das, was er macht am besten. Der nimmt so Beats aus Samples der 50er und 60er und macht dann seinen ganz eigenen Sound raus. Mit Dear Miss Rose bewegt er sich jetzt musikalisch dann nach vorn. Fast genau 10 Jahre, denn durch das Sample der Phenomenal Handclap Band entsteht ein 70er-Jahre-Soul-Feeling, gemixt noch mit Drums. Toller Song, tolle Platte. Song haben wir hier gehört. Könnt ihr euch die ganze Platte auch runterladen. Das war G-Eazy mit Erica Flowers und Endless Summer. Und den Rest gibt's als Link im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Die kleine Rubrik in dieser Show, die jede Woche gleich ist, aber ganz anders. Wir laden nämlich jemand ein, der irgendwas im Internet treibt, meistens bloggt oder podcastet, und fragen ihn aus über die Dinge, die er da tut, und sagen dann zum Schluss: Alter, nächste Woche, wer soll da kommen? Letzte Woche hat es Guido von Heldenstadt ereilt und hat auf diese letzte Frage so geantwortet.
Klickertrigger.de, das ist ein Blogger, der Urbex-Fotografien macht. Das heißt, er besucht Orte, die verlassen sind, alte Fabriken, Schulen und sonst was. Geht da hin und macht ganz, ganz, ganz tolle Fotos.
So, Urbex-Fotografie. Das wollen wir uns doch mal gleich selber erklären lassen. Und zwar von Stefan Dietze von Klickertrigger. Hallo und guten Abend.
Hallo, guten Abend.
So, also ich kenne jetzt Urbex nur unter dem Namen eines Ladens, der sich irgendwie kaputten Festplatten annimmt. Du allerdings fotografierst verlassene Häuser. Wieso heißt das Urbex?
Das ist so eine Kurzform, kommt von Urban, also der erste Teil, Urban ja. Exploration. Und kurz nennt man es einfach Urbex. Das ist quasi so Erkundungen im stadtnahen Raum, sage ich mal ganz salopp. Also es geht quasi einfach nur darum, also dieser Name, für alles gibt es ja irgendwie einen Namen, man muss das irgendwie dann immer in irgendwelche Schubladen stecken. Und Urbex ist eben, oder Urbex ist halt dieser Name für dieses Hobby, beziehungsweise für die Fotografie von verlassenen Gebäuden, von sogenannten Lost Places, wieder so ein Ort, Ortsname. Also alles, was irgendwie verlassen ist, wo der Mensch wieder seine letzten Sachen gepackt hat und gegangen ist, das finde ich interessant. Und ja, das fotografiere ich und stelle es dann natürlich auch ins Netz.
Da kann man sich das angucken. Jetzt frage ich mich ja, sagen, läufst du die ganze Zeit durch die Stadt oder kriegst du Hinweise oder wie kommst du auf diese Orte?
Also das ist ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Ich fahre natürlich, also mittlerweile habe ich halt so einen Blick auch. Also ich fahre dann durch die Stadt und gucke die Häuser nicht danach an, ob sie irgendwie schön sind. Also schon natürlich, ob sie schön sind. Aber wenn ich dann irgendwie merke, hey, da ist irgendwie der Rasen nicht gemäht vor der Tür oder irgendwie Sachen, die ich mir dann denke, die jetzt irgendwie interessant sein könnten und das Gebäude steht leer, da gucke ich dann genauer hin, wenn ich zufällig da irgendwie anhalten kann oder irgendwie vorbeikomme und dann sage, hey, das interessiert mich, das sieht gut aus, das ist bestimmt leer, da gucke ich mal rein.
Jetzt, bei vielen Orten, die du fotografierst, die ich in deinem Blog gesehen habe, steht dann irgendwie Location Deutschland. Genauer Ort wird nicht preisgegeben. Warum nicht?
Also das ist ein bisschen eine längere Geschichte. Also dieses Hobby, dieses Urban Exploration, es ist ja mittlerweile ich will nicht sagen in aller Munde, aber es ist schon ziemlich populär geworden. Es gibt es auch schon mit kommerziellen Anbietern. Man kann da diverse Sachen auch sich angucken, gerade Gegend um Berlin, Beelitz oder so, ist so ein Beelitz-Heilstätten, ist halt so ein Ort, der ist halt schon völlig, ich sage nicht überrannt, aber da gibt es halt wirklich Touristenströme jedes Wochenende dahin, wie jetzt halt zu einer Sehenswürdigkeit. Und es gibt natürlich auch dann Orte, also die sind halt ein bisschen, ich sage nicht schützenswerter, aber ich suche halt immer so das Besondere, nicht irgendwie die dritte und vierte und fünfte verlassene Fabrikhalle, die dann irgendwie gleich aussieht, sondern das ist das Besondere. Also wenn ich zum Beispiel eine Turnhalle finde, wo noch alte, ja, so Pferde und was auch immer, so Sprossenleinwände oder Sprossenwände dann sind und oder halt ganz verschiedene Sachen, wo noch so Items halt in den Gebäuden liegen, die dann halt auch so bleiben sollen. Deswegen verrate ich meistens die Orte nicht so gern. Man tauscht sich zwar aus unter den Fotografen dann, wenn man weiß, der ist okay, der macht das gut und so, aber sonst bleibt das geheim, weil sonst es gab schon viele Fälle, wo dann eine Location innerhalb von einem halben Jahr tatsächlich dann ausgeplündert wurde, also leider Gottes, und deswegen ist es so ein bisschen, man gibt es zwar untereinander dann weiter, aber nur mit Leuten, denen man vertraut, ansonsten bleibt es halt so ein bisschen im Geheimen.
Verstehe. Gut, jetzt habe ich bei der einen Sache gesehen, da warst du in einem alten Spannwerk oder sowas und hast gesagt, du warst zweimal da, einmal ein bisschen reingekommen, beim zweiten Mal hat dir dann jemand einen Tipp gegeben, wie man reinkommt. Ich frage mich deshalb, ob du mir bitte folgenden Satz vervollständigen kannst. Wer in die Wohnung, in die Geschäftsräume oder in das befriedete Besitztum eines anderen eindringt, wird mit
Hausfriedensbruch bestraft.
Nee, Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, aber das ist in der Tat Paragraph 123 Hausfriedensbruch. Hat das schon mal eine Rolle gespielt?
natürlich hat es in meinen Gedanken eine Rolle gespielt. Also das ist tatsächlich immer dabei, weil es ist natürlich nicht in Ordnung, da irgendwie einzubrechen, weil irgendjemandem gehört es natürlich immer, auch wenn es irgendwie aussieht, wie wenn es gar keinem gehört. Aber ich mache mir da nicht so einen Riesenkopf drum, weil ich mache nichts kaputt. Und solange man nichts kaputt macht und nur drin ist, ist es Hausfriedensbruch, würde ich jetzt was mitnehmen, wäre es Diebstahl und richtiger Einbruch. Also Einbruch ist immer noch was anderes als dieser Hausfriedensbruch. Und weil das eine ist eine Strafsache und das andere ist einfach nur eine Ordnungswidrigkeit. Und das ist wichtig. Also ich mache nichts kaputt, ich fotografiere da nur und dann bin ich wieder draußen. Und in der Tat gab es auch schon so Vorfälle mit so, aber eher so Security-Diensten, die dann aber meistens auch mittlerweile geschult sind und sehen, okay, die haben nur eine Kamera, die klauen jetzt hier nicht Metall oder irgendwie gibt es da viele Metalldiebe oder was auch immer, die dann Sachen rausnehmen oder Sprayer. Die sehen dann, die haben eine Kamera in der Hand, ja, okay, da kam ich bis jetzt immer mit einem blauen Auge davon. Aber es kommt schon vor.
Okay, spannend. Also nicht nur die Fotos selber, sondern auch die Entstehungsgeschichte anscheinend. Jetzt habe ich mir die Bilder angeguckt und ich finde die alle sehr schön, fast schon surreal schön. Arbeitest du noch mit bestimmten Filtern? Weil die sind alle so weich und warm und...
Genau, also es geht natürlich weiter zurück, umso weiter die Bilder älter werden, desto... ich sag mal, unrealistischer werden sie in meinen Augen. Ich habe jetzt ein bisschen mittlerweile meinen Stil auch geändert. Früher war es wirklich so, dass es eben fast aussah wie ein Gemälde. Also ich benutze da Filter, ja. Und tatsächlich entsteht so ein Bild meistens aus mehreren Einzelbildern, weil die Lichtverhältnisse meistens so schwierig sind in diesem verlassenen Hall. Man kann ja da nicht einfach mal so einen Scheinwerfer hinstellen. Und deswegen mache ich dann immer ganz verschiedene Bilder. Also einmal kurz belichtet, länger belichtet. Und dann setze ich die dann so zusammen, dass es so ein halbwegs homogenes Bild ergibt, dass man, ja, noch gut die vergilbten Fensterscheiben sieht, aber auch die ganzen Sachen, die noch in den Gebäuden liegen. Und dann wird das da mit verschiedenen Filtern dann bearbeitet und dann sieht das halt so ein bisschen weich gezeichnet und auch teilweise, manche sagen auch ein bisschen unrealistisch aus, aber mir geht es halt darum, wie halt die Stimmung so vor Ort war. Nicht wie das Bild tatsächlich aussieht oder wie so ein Foto halt aus dem Fotoapparat kommt, sondern um die Stimmung so ein bisschen einzufangen. Deswegen mache ich das dann immer noch.
Das könnt ihr euch auf jeden Fall in dem Blog angucken, empfehle ich euch auch sehr. Wir kommen jetzt hier zur Kurzfragerunde. Ich stelle dich vor Alternativen. Du entscheidest dich für eine oder sagst, du hast keinen Bock. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Der oder das Blog?
Das Blog.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Im Zweifel immer Twitter.
Windows, Linux oder OS 10?
Ich nutze OS X.
Wie viele Twitter-Accounts betreibst du denn?
Einen einzigen, mein.
Bist du Hardcore- oder Casual-Gamer?
Ich bin gar kein Gamer.
DNS-Sperre oder Deep Packet Inspection?
Da kenne ich mich nicht aus, das tut mir leid.
Was denkst du, wenn du deine alten Fotos noch siehst?
Oha, da müsste ich nochmal drüber gehen.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser anmachst?
Google.
Was ist der nächste Blog oder der nächste Podcast, den wir in der nächsten Sendung an dieser Stelle vorstellen sollen?
Ich habe eine gute Freundin von mir, die wohnt in München und die greift immer so Lifestyle-Themen auf und nennt sich juliefahrenheit.com, dieser Blog. Und da geht es halt um, so die kleinen Dinge des Alltags. Ich finde, das ist irgendwie nicht besonders spektakulär, aber es ist irgendwie ganz niedlich und so nur um die kleinen Dinge des Tages, des Alltags, und das finde ich schön, meistens mit Bildern, so das tägliche Bild der Woche und sowas in der Richtung. Und viele Kleinigkeiten, die sie so auf dem Wegesrand, sage ich mal, entdeckt, und das gefällt mir sehr gut. Die würde ich empfehlen.
Die Tradition verlangt, du machst noch einen zweiten Vorschlag.
Ein zweiter Vorschlag wäre eine andere gute Freundin von mir, die kommt aus Berlin, die betreibt unter anderem den Blog Mädchenmannschaft und das ist eine gute Freundin von mir und deswegen, ich glaube, die, wenn sie nicht schon bei euch war, ich glaube, die war sogar schon mal bei euch.
Wer ist das
denn? Würde ich den als zweiten Vorschlag nehmen. Die Nadine von Mädchenmannschaft, Lanschi.
Ah ja, interessant. Dann werden wir mal sehen, was sie daraus machen lässt. Letzte Frage, wichtigste Frage. Was habe ich vergessen zu fragen?
Ich glaube, das war ganz gut. Ich glaube nicht.
Ein weiteres perfektes Interview aus der Rubrik Blogger Privat mit Stefan Dietze von clickertrigger.de. Ein Blog, das ihr euch auf jeden Fall mal angucken solltet, denn die Fotos da sind wirklich sehr, sehr, sehr schön. Die Sendung ist damit am Ende. Ich habe zum Schluss noch eine Netzmusik für euch und die kommt vom Sampler Mater Galaxy und der ist nicht nur ein Sampler eines Labels, sondern gleich von zweien. Das ist nämlich Phono Cake aus Dresden und Control aus Russland und wenn man sich mal vorstellt, in der großen Welt, ja, zwei Label machen einen gemeinsamen Sampler. Haufenweise dicke Kilo Papier, schwere Stapelverträge, hier einfach zwei kleine Netlabel, die es zusammensetzen und haufenweise gute Musik raustun. Einen Track hören wir jetzt davon, den Rest ladet ihr euch runter. Der Track, den wir jetzt hören, ist Depto 3 und der heißt Electro Swing. Bevor der losgeht, aber noch eine wichtige Sache. Mein Name ist Markus Richter und ihr macht bitte immer schön eure Backups und lasst euch nicht überwachen. Tschüss!
Von fritz.de.